Willkommen zu einem weiteren Löwengeflüster Deep Dive, der Aftershow-Podcast zu der Sendung Die Höhle der Löwen im Interview mit einzelnen Gründern und Gründerinnen, um noch mehr Fragen zu klären, um zu sehen, wie die Gründer und Gründerinnen sich nach der Show fühlen und wo ihr Unternehmen inzwischen steht. Hallo Janis.
Hi Matthias, unser erster Deep Dive.
Ja, wir haben euch ja versprochen, dass wir neben der Diskussion nach der Show Die Höhle der Löwen in Löwengeflüster auch noch Deep Dives machen. Das sind Interviews mit den Gründern. Wir haben heute für euch das Interview von Fly und Gitti, die Janis in der letzten Woche sprechen konnte, beziehungsweise sich sogar mit denen zusammengesetzt hat.
Genau, schauen wir doch mal, ob Löwen auch tauchen können. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich hatte ein spannendes Gespräch mit Niklas, einem der Gründer von Flyfood, das sind die mit der Erbsenmilch, und habe echt mit den Ohren geschlackert, wie die ihre Produktionskapazitäten hochgefahren haben und in wie vielen Läden die geschafft haben. Wir haben darüber gesprochen, wie sie die Listung bei Rewe, Rossmann und Edeka hingekriegt haben. Und dann habe ich mich mit Gitti getroffen, beziehungsweise mit der Jennifer Bauminkus, der Gründerin von Gitti, und habe mich darüber unterhalten, was nach der Show eigentlich passiert ist, warum der Deal dann doch nicht zustande gekommen ist und was bei denen seitdem passiert ist. Beides super spannende Interviews.
Ja, das klingt mega. Wir freuen uns natürlich über Feedback von euch an podcast@löwengeflüster.de. Das ist Löwengeflüster mit OE und UE. Euer Feedback hat uns sehr geholfen, in der Diskussion einfach stärker auf den Punkt zu kommen und Struktur reinzubringen. Was die Interviews jetzt angeht, freuen wir uns natürlich auch. Welche Leute wollt ihr interviewt haben? Was wollt ihr in Interviews erfahren? Sagt uns einfach Bescheid und dann richten wir uns danach.
Ich sitze hier mit Jennifer Bauminkus, der Gründerin von Gitti. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu eurem Auftritt in Höhle der Löwen und hallo Jenny.
Aha, vielen Dank und ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein.
Genau, das ist ein weiterer Löwengeflüster Deep Dive. Das heißt, wir gucken uns ein Startup, was uns besonders interessiert hat, im Detail an und wollen da ein bisschen über die Gründergeschichte reden und über Hintergründe von dem Deal, von dem Pitch und vom Geschäftsmodell. Und mich interessiert als erstes natürlich, wie du die Show erlebt hast und was in der Woche danach passiert ist, Jenny.
Ja, also das war schon ganz schön phänomenal. Also natürlich rechnet man oder plant man ja auch damit, dass man eine bestimmte Wirksamkeit merkt, irgendwie in der Community, bei Kundenanfragen, im Shop. Aber, glaube ich, was wirklich über uns hineinkam an diesem Abend und auch an den Tagen danach, damit hat keiner gerechnet. Also wir haben so viele Nachricht auf allen möglichen Kanälen bekommen, von irgendwie Instagram über E-Mails, über LinkedIn, über SMS, WhatsApp, unsere bestehende Community. Unsere Community hat sich einfach mal verdoppelt innerhalb von einem Tag.
Auf welchem Kanal?
Auf Instagram. Okay. Also es ist einfach unfassbar, was irgendwie dort passiert ist.
Und von welchem Niveau sprechen wir da, wenn du sagst verdoppelt?
Ja, wir sind jetzt knapp bei knapp 50.000 Followern. Also
das heißt von 25 auf 50 verdoppelt.
Das war natürlich echt extrem. Und ich glaube, am Ende des Tages sind wir immer noch nicht ganz hinten her, alle Nachrichten zu beantworten. Also auf wie vielen Kanälen. Ich fand es auch ganz spannend, dass mich private Leute dann über LinkedIn angeschrieben haben und eine ganz herzliche ältere Dame, die gesagt hat, sie wäre so begeistert und ihr trägt seit 70 Jahren Nagellack. Sie würde ganz gerne auch privat investieren, ob irgendwie die Möglichkeit noch gäbe. Also es ist unfassbar. Also es hat,
hast du gemacht?
Ja, wir sind auf jeden Fall im regen Austausch. Ich fand es sehr interessant, von ihr zu erfahren, wie sie denn tatsächlich Gitti dann als Produkt empfindet, weil das hatte sie ja, sie hat uns ja dann in der Sendung gesehen, sie hat dann bei uns bestellt. Und das ist natürlich jetzt ganz spannend von jemandem, der so viel Expertise hat, was das Thema Nagellack.
70 Jahre Anwendungserfahrung.
Und immer roten Nagellack und tatsächlich auch die gleiche Passion wie ich, immer die 01, also so ein feuriges Rot.
Jenny sitzt mir gegenüber, ein sehr feuriges Rot. Ja,
genau. Also das, um das zu beantworten, es war intensiv und mit dem, was da passiert ist, haben wir nicht gerechnet. Also es war irgendwie, in der Bild stand ja irgendwie eine Schlagzeile, TV-Geschichte geschrieben, und ich meine, ich war ja da und die Aufzeichnung war ja schon am Anfang des Jahres und mir ist das ja schon durchaus bewusst, was da passiert ist, aber ich habe niemals mit dem gerechnet, was dann auch in den Medien passiert ist. Also du kennst es ja selber, bist ja auch selber Gründer, man ist ja dann irgendwie sofort wieder im Alltag und hat tausend Herausforderungen, die man irgendwie managen muss. Und da, weiß ich nicht, mit dem Ausmaß habe ich nicht gerechnet.
Gut. Ja. Okay, ja, schön, dass du da uns reinblicken lässt. Ich habe dir hier auch mal einen Chart mitgebracht. Da sehen wir auch, dass Gitti mit Abstand den meisten Traffic hatte in der Sendung. Wir haben uns auf Google Trends also angeguckt, wonach die Leute suchen. Gitti war da mit Abstand ganz oben, gefolgt von Flapgrip, was ja auch ein D2C-Thema ist, also ein Produkt, was Kunden direkt kaufen können. Wie erklärst du dir das? Du hast es eben ja schon ein bisschen durchklingen lassen, aber dass ihr an dem Abend dann auch den internen Battle um Traffic so dominiert habt. Was waren da eure Tipps und Tricks und Kniffe? Wie erklärst du das?
Ja, ich glaube, dass, weil ich werde natürlich jetzt gerade viel gefragt, warum ist eigentlich Gitti so erfolgreich? Und der Ausgangspunkt des Ganzen, warum ich ja damit gestartet habe, war, ich habe ja herausgefunden, dass es da ein Problem gibt. Und zwar, dass da Stoffe noch nach wie vor in Nagellacken enthalten sind, die da nicht hingehören, die den Körper und die Umwelt schädigen. Und bin also losgelaufen und habe versucht, ein Problem zu lösen. Und ganz vielen ist das ja noch nicht mal bewusst, dieses Problem. Also über 90% der Kunden, die wir befragt haben, haben noch nie was davon gehört, dass Nagellack in irgendeiner Form schädlich sein kann.
Was sind die schädlichsten Stoffe oder die problematischsten, die da drin sind?
Ja, es gibt Stoffe, die wirken sich halt direkt auf deinen Hormonhaushalt an. Es gibt tatsächlich in den Staaten eine Studie, die unterm Barack Obama noch aufgesetzt wurde, weil die haben festgestellt, dass in den Nagelstudios prozentual, also Frauen und Männer, die in Nagelstudios arbeiten, erkranken prozentual stark an Krebs und haben Frauen Fehlbildungen oder Fehlgeburten tatsächlich. Und dann haben die das untersucht und die sind natürlich den ganzen Tag diesen Stoffen auch ausgesetzt.
Das sind die Menschen, also ein Nagelstudio ist ein Ort, wo man reingeht und sich von anderen Menschen die Nägel lackieren lassen kann. Und das sind die Menschen, die dann für Kundinnen und Kunden die Nägel da lackieren.
Genau,
ja. Und, ganz okay, genau. Okay, krass, die sitzen ja wirklich den ganzen Tag in diesen Dämpfen, ne?
Genau. Und da gibt es natürlich auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Aber es ist eigentlich schon auch verrückt, wenn man sagt, okay, da gibt es eine Sicherheitsvorkehrung für ein Beauty-Produkt, was man sich halt aufträgt. Und ich glaube, dass damit ein totales Bewusstsein schon gestartet ist, aber der Endkonsument ist ja noch davon weit weg. Wir sind ja auf so einer gefühlten Reise. Es hat irgendwie auf jeden Fall bei mir persönlich viel mit Essen angefangen. Da ist das Bewusstsein geschärft worden. Dann ging es drüber in den Pflegebereich, also Gesichtspflege. Und ich glaube, der Nagel ist, der kommt, aber der war noch irgendwie weiter weg. Man denkt ja vielleicht irgendwie auch, dass die Stoffe, die auf den Nagel aufgetragen werden, gar nicht irgendwie im Körper landen können, aber das ist nicht der Fall.
Genau, die logische Kette ist so, was esse ich, ne? Genau. Dann vielleicht, was sind Produkte, die ich in den Körper einführe, wo ich mich mit auseinander beschäftige, dann was trage ich direkt auf die Haut auf, weil ich mir vorstellen kann, da wird es aufgenommen und als letztes kommt da eigentlich der Nagel.
Genau.
Jetzt sagst du eigentlich zu Unrecht, ja. Müssen wir uns mehr beschäftigen.
Ja, und total verrückt, wenn man vielleicht denkt, irgendwie der Nagel absorbiert überhaupt gar nicht und da hat eine tolle Studie gezeigt, das stimmt nicht, sondern schon 2 Stunden nach einmaligem Auftragen kannst du die Stoffe, die über deinen Nagel aufgetragen hast, im Körper nachweisen.
Was ja, natürlich von den Stoffen ist nichts in Gitti drin?
Von den Stoffen ist nichts in Gitti drin. Okay. Und was natürlich, was die nicht sagen können, ist das, nimmst du das über deine Nagelplatte auf, über die empfindliche Nagelhaut oder ist das tatsächlich das, was du inhalierst? Aber fest steht auf jeden Fall, der Körper, im Körper kannst du die Stoffe nachweisen. Und das war natürlich der Ausgangspunkt, warum ich überhaupt mit diesem Produkt angefangen habe, daran zu arbeiten. Ganz fest, wir stehen auch noch am Anfang und meine Liste, wo ich eigentlich hin will, da sind wir auch noch nicht. Aber ich denke mal, dadurch, dass wir dieses Problem oder diese Aufmerksamkeit dafür geschärft haben, wird natürlich auch jemand auf einmal achtsam und sagt so, das nutze ich doch auch zu Hause. Und ich glaube, dadurch erzielen wir auch gerade über unsere Kanäle natürlich so viel Aufmerksamkeit, weil wir immer rangehen, okay, wir müssen ein Problem lösen für unsere Kundin oder unseren Kunden.
Okay, verstanden. In der Sendung gab es dann auch ein Novum. Alle 5 Löwinnen und Löwen haben gesagt, sie würden gerne bei dir investieren. Du hast dann einen Vorschlag gemacht, mit Judith Williams zusammenzuarbeiten, mit der Ursprungsbewertung, mit der du auch reingegangen bist und hast allen anderen Löwinnen und Löwen das Angebot gemacht, mit einem 50.000 € Co-Ticket, quasi mit einem Finanzinvestment reinzugehen und hast dann mit Judith und mit der Dagmar Wöhrl eingeschlagen, soweit das in Corona, unter Corona-Bedingungen möglich war in der Sendung, aber ihr habt euch auf einen Deal geeinigt, der dann später doch nicht zustande gekommen ist. Stattdessen sind jetzt 2 bekannte VCs bei dir eingestiegen, also Venture-Capital-Firmen, die ihr Geld in Risikokapital investieren, um jungen Unternehmen beim Wachstum zu helfen. Das ist einmal B2V und Grazia. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich dann für diese beiden VCs entschieden hast?
Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was mir sofort klar war, ich meine, vor ungefähr einem Jahr saß ich noch zu Hause bei mir allein im Esszimmer und total wie vom Blitz getroffen, will ich diese Kategorie, diese Industrie irgendwie verbessern. Und mir war natürlich schnell klar, okay, das kann man nicht alleine. Ah, ich brauche Leute, die sich extrem auskennen in der Beauty-Industrie, über unsere Kanäle, wie wir uns aufgestellt haben. Und war also immer auf der Suche, okay, ich brauche eigentlich die Experten. Ich hatte schon vor der Höhle der Löwen eine kleine Runde an Business Angeln, die mich tatkräftig unterstützen mit ihrem Know-how, mit ihrer Expertise. Und dann war natürlich klar, okay, wenn wir weiter...
An der Stelle müssen wir einen kleinen Disclaimer machen. Julius, einer der Co-Hosts beim Podcast Löwengeflüster, ist auch als Business Angel bei Gitti investiert. Ja. Das heißt, Julius kann gewisse Dinge wissen, über die wir in der Sendung aber nicht sprechen können. Kann aber auch sein, dass er sie nicht weiß. Aber an der Stelle das einfach als Disclaimer.
Ja, genau. Und liebe Grüße auch an Julius. Ist natürlich total toll. Julius kam tatsächlich nach der Höhle zu uns. Und wir sind reingegangen und Judith Williams ist natürlich für mich die Produktexpertin. Also die hat einfach unfassbar viel Know-how in der Industrie, was Produkte anbelangt und war da ja auch, das habe ich immer gesagt, irgendwie meine absolute Wunschlöwin mit der Situation, dass niemals damit gerechnet, dass irgendwie alle sagen, okay, ich würde gerne investieren. Und man sieht natürlich schon, man braucht natürlich starkes Produkt-Know-how auch in unserer Firma und das ist total essentiell, aber da gibt es ja auch noch viele, viele weitere Punkte. Also was sind eigentlich unsere Marketingkanäle, was sind die Vertriebskanäle, wie baut man eigentlich so eine Firma, wie baut man so ein Team und von daher war das natürlich eine total tolle Möglichkeit für mich, dort auch dieses Ticket auszugeben und irgendwie noch einen weiteren starken Partner an Bord zu holen. Und mit Dagmar Wöhrl und Judith Williams war das natürlich am Ende des Tages zwei absolute Powerfrauen und mit denen ich auch noch heute ganz eng im Austausch stehe.
Trotzdem hast du gesagt, B2B und Grazia können irgendwas oder bringen irgendetwas mit, was die beiden nicht mitbringen. Was ist es?
Das war vielleicht jetzt ein bisschen zu weit nach vorne gespult. Also am Ende des Tages bin ich aus der Sendung rausgegangen und hatte den Deal und das ist natürlich großartig. Und aber du kennst es, du warst ja auch selber in der Sendung. Man lernt ja irgendwie kurz kennen und dann ist es so, ist ja fast ein Investment wie eine Ehe. Ja? Man danach
Ehen kann man scheiden, eine gesellschaftliche Vereinbarung ist einfach.
Ja, also danach setzt man sich natürlich dann auch zusammen mit dem Team und bespricht. Und Ende des Tages war es ganz unterschiedliche Punkte, warum die dann gesagt haben, okay, an der Stelle passt es nicht. Und dann geht aber natürlich für mich auch auf der Gründerseite oder Gründerinnenseite die Reise weiter, um zu gucken, okay, wer sind denn die Partner an unserer Seite? Und dann haben wir im März eine Anschubsfinanzierung mit Grazia angestoßen, zusammen auch mit weiteren Angeln. Und dann kam auch Julius mit an Bord und unter anderem auch der ehemalige CEO von Kylie Cosmetics und aktuelle Verantwortliche von Flaconi und noch ein paar weitere tolle. Und die letzten paar Monate waren für uns einfach phänomenal. Also wir sind in den letzten 5 Monaten über 600% gewachsen und da war einfach trotz dieser globalen Epidemie und natürlich auch der Einschränkung von Covid auf, was bedeutet das mit Produktion und Logistik etc., ein Wahnsinnswachstumsmonate für Gitti, sodass ich ja dann tatsächlich in der Woche, wo die Ausstrahlung bei der Höhle der Löwen war, montags, donnerstags dann auch nochmal ein weiteres Closing hatte. Und das war jetzt nicht geplant, sondern du weißt es ja selbst, man erfährt irgendwie 2 Wochen vorher, wann wird man denn bei der Höhle der Löwen ausgestrahlt. Und dass das dann alles in einer Woche kam, war schon ganz schön intensiv und das war eine extra krasse Woche. Und da bin ich natürlich total froh, dass wir dann auch B2B-Partners mit an Bord genommen haben. Und am Ende des Tages, sowohl von unseren Angeln, aber auch von Grazia und B2B sind es einfach Partner, die unsere Vision teilen, die genau sehen, dass wir an dem Thema...
Können die auch operativ helfen oder sind das eher reine Finanzinvestoren?
Nee, wir diskutieren natürlich ganz viel auch auf operativen Themen, besonders weil natürlich beide Erfahrung haben, was das Thema E-Commerce anbelangt, aber sich beide auch ganz stark an das Thema Sustainability oder innovationsgetriebene Produkte natürlich interessieren. Und am Ende des Tages steht dann natürlich oft auch ein tolles Netzwerk dahinter, wo man noch mal sagen kann, okay, dann kannst du mit jemandem sprechen, der vielleicht da noch mal Expertise hat. Was für uns nur oder was für mich extrem essentiell war, dass die Vision, wo wollen wir hin, was wollen wir im Markt verändern? Wir wollen ja wirklich einen Mehrwert schaffen in der Industrie, verstanden wird und die Werte geteilt werden, was Innovation und Nachhaltigkeit anbelangt. Und ja, ich glaube, so sind wir mit einem guten Set an Power und Expertise auch jetzt ausgestattet, damit wir jetzt die PS auch ordentlich auf die Straße bringen können.
Alright, du hast im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass du dich nicht zu gezahlten Bewertungen oder konkreten Summen äußern möchtest. Das respektiere ich natürlich. Hast du trotzdem in den Abwägungen, ob du jetzt den Deal mit Judith Williams und Dagmar Böll machst versus VC-Firmen, mal versucht, einen Wert daran zu machen an das Netzwerk, das vor allem vor allem Judith dann auch hätte mitbringen können und ihre Vertriebspower durch Home Shopping Television?
Also das war tatsächlich keine Abwägung, das eine oder das andere, sondern Anfang des Jahres war ich in der Höhle der Löwen und dann war ganz intensive Gespräche mit Judith und ihrem Team. Und dann, wie gesagt, haben wir uns entschieden, das aus unterschiedlichen Gründen gemeinsam nicht zu machen. Und natürlich geht dann die Reise weiter. Also du weißt ja auch, dann geht der nächste Schritt für die Firma. Und dann gab es das Setup mit dem Business Angel und Grazia. Und zu dem Thema mit Judith und dem Netzwerk, also sie ist die totale Produktexpertin, total klar. Ob man jetzt an ein Netzwerk, was man mitbringt, einen Preis setzen kann oder was das ist, das weiß ich nicht. Also Netzwerk kann man natürlich sagen, okay.
Na, ich meine, was ich damit vielleicht, muss ich meine Frage präzisieren an der Stelle. Zum Beispiel bei Ralf Dümmel weiß ich relativ klar, wenn ich einen Deal mit dem mache, dann bringt er mich in 5.000 oder 10.000 Filialen und diese Listung zu kriegen, da verkaufe ich dann x Produkte pro Filiale und dann habe ich eine Contributing Margin, einen Deckungsbeitrag von x pro Produkt multipliziert mit den Filialen, dann kann ich mir relativ stark ausrechnen, was der After-Show-Effekt von Ralf Dümmel ist. Oder bei Judith Williams, wenn ich eine Stunde dann auf dem Sender laufe, dann weiß ich, kann ich relativ gut prognostizieren, wie viele Produkte in der Stunde bestellt werden. Ja. Habt ihr sowas mal gemacht?
Ja, also der Fokus, warum Judith für uns auch so relevant war, war ja wirklich ihre Expertise, was das Produkt anbelangt. Mhm. Also wir sind wirklich extrem produktspezifisch daran gegangen. Also das heißt, ich habe jetzt das Thema Homeshopping erstmal auch außen vorgelassen. Wir kommen ja ganz stark über Social Media. Wir haben eine ganz junge Zielgruppe. Die findet man dann wahrscheinlich eher nicht beim Homeshopping-Kanal. Und dann natürlich in dem Moment, wo es mit Judith nicht umgesetzt war, war natürlich wichtig, okay, wie kriege ich diese Expertise aber auch rein? Und habe jetzt aktuell die ehemalige Geschäftsführerin von Estee Lauder als Business Angel mit an Bord, beziehungsweise auch den ehemaligen CEO von Kylie Cosmetics. Also für mich ist dann schon immer wichtig zu sehen, dass das Know-how, was mir fehlt, wo bekomme ich das jetzt oder wie kriege ich das dann noch mit rein? Und die kam dann in der Anschubsfinanzierung, die durch Grazia kam, gleichzeitig mit on board.
Das klingt auf jeden Fall nicht nur nach einem schlagkräftigen Team bei dir operativ, sondern auch nach einer schlagkräftigen Investorenrunde. Also herzlichen Glückwunsch da zu dem Setup. Ich würde gerne noch ganz kurz auf eure Shop-Infrastruktur kommen. Soweit ich es gesehen habe, benutzt ihr Shopify.
Ja.
Kannst du vielleicht einen kurzen Abriss geben für junge GründerInnen, wenn sie jetzt vor der Frage stehen, mit welcher Software soll ich eigentlich meinen E-Com-Shop machen? Welche hast du dir angeguckt, was hast du dabei gelernt und was würdest du GründerInnen jetzt empfehlen?
Ja, ich habe mich natürlich am Anfang viel umgehört, was gibt es, und ich habe tatsächlich von allen Seiten immer nur Shopify gehört, und ich würde wärmstens empfehlen, das zu machen, weil wir fahren auf Shopify, seitdem ich alleine in meinem Esszimmer sitze und konnte das alleine handeln, und jetzt, indem wir wachsen, wächst Shopify einfach mit. Es ist großartig. Und es ist einfach ein unfassbar einfaches Handling, gerade im Backend, was natürlich Product Assortment anbelangt, tolle Schnittstellen zu anderen Tools. Also bislang, aber ich meine, die Reise von Gitti hat ja auch gerade erst begonnen. Also vielleicht sprechen wir irgendwie in einem Jahr oder zwei nochmal, kann ich nur Shopify wärmstens empfehlen.
Gut, also wenn jemand zuhört, der eine andere Shop-Software hat, die noch viel besser ist als Shopify, dann kann
er vielleicht... Sagt uns auch Bescheid.
Kann er vielleicht bei Jenny irgendwann mal pitchen. Ja. Meine Frage ganz zum Abschluss ist, kann sich deine Community, deine Kundinnen schon auf neue Produkte freuen? Habt ihr was in der Pipeline? Arbeitet ihr an irgendetwas, worüber du schon reden darfst?
Ja, also unsere Community, da bestehen wir tatsächlich nicht nur aus Kundinnen, sondern wir haben auch ganz viele Männer, die auch Gitti tragen. Das freut uns natürlich auch. Und ich habe ja schon ein bisschen verraten, dass unsere Reise beginnt erst, und das Ziel ist natürlich, die Gesamtindustrie zu revolutionieren. Die
ich muss das noch üben, diese kleinen KundInnen. Ich wollte nicht KundInnen sagen, sondern ich wollte KundInnen.
Also.
Aber das sorgt jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre Verwirrung, und irgendwann haben wir uns alle dran gewöhnt.
Ja, und Ja, vor uns war natürlich klar, wir starten mit Nägeln und wir arbeiten schon ganz intensiv. Ich habe in der Sendung schon ein bisschen verraten, das nächste ist im Gesicht. Lippe und Auge ist natürlich total interessant für uns.
Wann ist es soweit?
Man kann sich schon gespannt, kann man unserem Instagram-Kanal folgen, da teilen wir natürlich immer alles. Also es wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und dann haben wir eine neue kleine Innovation geschaffen und sind ganz stolz. Also, ja.
Okay, danke für den Ausblick.
Kommt noch einiges von uns.
Alles klar. Jenny, wir müssen an der Stelle einen Cut machen. Trotzdem vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen hat. Mir hat es Spaß gemacht. Weiterhin ganz viel Erfolg.
Vielen, tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke dir.
Das war der erste Löwengeflüster Deep Dive mit Jenny von Gitti. Jetzt geht's direkt weiter und Janis hat den Niklas im Interview von Fly Foods. Fly ist die erbsenproteinhaltige Milchersatz. Revolution. Wir wünschen euch viel Spaß.
Niklas, wie hast du den Abend der Ausstrahlung erlebt und was dann eigentlich passiert seit der Show?
Ja, also danke erstmal für die Einladung, Janis. Freut mich, mit dir über die Show zu sprechen. Also ich habe die Show sehr, sehr positiv erlebt. Für uns war es natürlich eine coole Gelegenheit, da dabei zu sein. Also erstes Mal einfach ein spannender Besuch.
Haben wir alle zusammengeguckt aus dem Gründerteam? So eine Watchparty gemacht?
Wir hatten eine kleine, die musste natürlich wegen Corona relativ klein gehalten sein, aber wir hatten im Office ein kleines Watch-Event. Ja. So das engste Team mit ein paar engen Freunden. Genau. Und ja, haben das eben sehr, sehr positiv wahrgenommen, die Show. Es war natürlich auch ein Riesenspaß, da teilzunehmen. Und man muss auch sagen, es ist ja schon eine Zeit lang her, dass es aufgenommen wurde. Das war ja schon Ende Februar. Ja. Und wir hatten ja bisher selbst noch nie gesehen, wie es denn wirklich aussieht. Also
genau, man vergisst so ein bisschen die Aufnahme und ein halbes Jahr später ist es dann natürlich auch eine kleine Wundertüte, wie es zusammengeschnitten wurde. Ne?
Genau, und vor allem, es ist ja auch, wir waren da insgesamt, glaube ich, 1,5 Stunden drinnen. Ja. Und eben die Ausstrahlung selbst sind ja dann nur 15 Minuten in der Größenordnung. Ja. Und das heißt, man weiß ja auch noch nicht so richtig, was dann genau ausgestrahlt wird. Das heißt, wir waren schon auch gespannt, wie das Ganze dargestellt wird und waren im Großen und Ganzen auch echt happy. Es war jetzt für uns, glaube ich, sind wir sehr zufrieden damit, wie wir dargestellt wurden, konnten unsere Geschichte da ein bisschen erzählen, konnten was über das Produkt erzählen. Und wie gesagt, waren sehr happy, dass wir die Chance hatten.
Wir haben jetzt in der Show gesehen, dass es ja keinen Deal gab. Trotzdem sieht es so aus, als wenn seitdem einiges bei euch passiert worden wäre, passiert sei. Ihr habt ja kurz nach der Show auf euren Social-Media-Kanälen so ein Update gepostet, wo ihr gesagt habt, vor der Show wart ihr in 25 Supermärkten, hattet 20.000 Liter verkauft. Inzwischen seid ihr in über 5.000 Supermärkten im ganzen Land und habt über 500.000 Liter verkauft. Wie ist das zustande gekommen? Also herzlichen Glückwunsch erstmal zu dem Development. Interessiert natürlich und die HörerInnen, wie habt ihr das geschafft?
Ja, danke. Also bei uns hat sich tatsächlich viel getan. Wie gesagt, das war Ende Februar. Wir waren eben nur in ein paar Supermärkten in Berlin und hatten zum Zeitpunkt der Show geplant, dass wir ungefähr nach 3 Jahren in 5.000 Supermärkten sind. Und tatsächlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Show hatten wir dann diese 5.000 Point of Sales auch schon erreicht. Das ging tatsächlich schneller als gedacht. Da hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Im Wesentlichen lief das so, dass unser erster, wir nennen es so Commercial Proof of Concept, also diese Verkäufe in Berliner Edeka-Märkten, die haben noch viel besser funktioniert, als wir uns das erträumen konnten. Und auf Basis dieser guten Erfahrungen und der guten Kundenrezeption sind wir dann auch relativ schnell mit Gesprächen mit Rewe, mit Rossmann, im Gespräch mit denen gekommen. Und haben dann eigentlich schon sehr schnell eine nationale Listung mit den Zweien zusammenbekommen und sind dann
mit dem positiven Feedback aus den ersten Edeka-Filialen seid ihr dann auch zu Rewe und zu Rossmann gegangen und habt gesagt, guck mal hier, mit der Frequenz dreht das Produkt auf der Fläche und das ist das Feedback von den Marktleiterinnen und Marktleitern und das seid ihr nicht auch interessiert oder wie funktioniert das?
Genau so ungefähr. Also wir haben halt, es hat bei Edeka insofern sehr gut funktioniert, dass auch viel Word of Mouth, die Edeka-Händler einer dem anderen das weitererzählt hat, und wir haben dann eigentlich, ohne einen wirklichen aktiv da Vertrieb zu machen, sind wir von ca. 30 Edeka auf ungefähr 300 Edeka angewachsen, und mit diesem Erfolgscase eben sind wir dann an Rewe, an Rossmann herangetreten, haben denen das gepitcht. Wir waren natürlich auch ein bisschen, das muss man auch sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das heißt, die waren schon grundsätzlich sehr offen für das Segment. Die sehen natürlich, Pflanzenalternativen ist gerade ein heißes Thema. Die sehen Oatly.
Das heißt, einerseits warst du zur richtigen Zeit im richtigen Segment, hast dann aber auch einfach ein richtig gutes Produkt gebaut, wo der eine Marktleiter dann der anderen Marktleiterin erzählt hat, wie gut es funktioniert. Und dann haben sie es sozusagen untereinander weitergegeben, ja?
Genau, okay. So hat es funktioniert, ja. Und da stehen wir jetzt tatsächlich schon viel früher als gedacht, ein bisschen mit einer stärkeren Distribution da, als wir es uns eigentlich erhofft hatten, was natürlich sehr schön ist.
Cool. Und gab es dann direkt in der Woche nach der Sendung auch nochmal Rückmeldungen aus dem LEH von Händlern, entweder neue Händler, die euer Produkt listen wollen, oder Filialen, die es schon gelistet hatten, die euch Feedback gegeben haben, wie die Kunden reagiert haben?
Ja. Also die Woche war jetzt natürlich ein ziemlicher Rollercoaster, und haben allerhand Anfragen bekommen, auch aus dem LEH. Also wir sehen natürlich einerseits, es kommen einfach jetzt sehr, sehr viele Nachbestellungen über den LEH rein. Und zum anderen, was uns auch immer besonders freut, sind dann einzelne Märkte, die auch wirklich anrufen und irgendwie sagen, sie wollen da irgendwie eine große Fly-Pyramide oder so in die Richtung machen. Also das ist natürlich immer cool, wenn einzelne Marktleiter auch sehr positiv sind und so ein bisschen für uns Marketing machen. Aber da kam schon sehr viel rein die Woche. Und ja, müssen wir jetzt natürlich auch so ein bisschen hart dran arbeiten, da überall dahinter zu sein, weil es da echt einfach extrem viele Möglichkeiten gibt, die wir da angehen können.
Ja, Wahnsinn. Und ist die Zahl auf der Website stehen, glaube ich, 400.000 Liter. In Social Media habt ihr 500.000 Liter kommuniziert. Also Verständnis, dass ihr da selber genau hinterherkommt gerade. Aber sind die Zahlen noch so in der richtigen Größenordnung von dem, was ihr bisher jetzt abgesetzt habt?
Die sind schon grundsätzlich noch in der richtigen Größenordnung. Allerdings wächst es gerade eben rasant. Also weil allein im August waren es ja dann schon mehrere hunderttausend Liter, die wir allein im August jetzt auch wieder verkauft haben. Und auch im September jetzt natürlich auch wieder über die Show stark gepusht. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir jetzt vor einigen Tagen im September unseren millionsten Liter produziert. Das war jetzt so ein ziemlich großer Meilenstein für uns.
Produziert, das ist ja noch ein bisschen, bevor es wirklich verkauft wurde, logischerweise.
Genau so ist es. Also die millionsten Liter produziert, und jetzt hoffentlich sind es dann nur mehr ein paar Wochen, bis wir die dann auch verkauft haben. Aber das wäre dann tatsächlich, bald ist es in Aussicht der millionste Liter.
Wow, das heißt, ihr seid ja schon gerade in so einer Hypergrowth-Phase, wenn ihr im Februar 20.000 Liter verkauft hattet oder produziert hattet und jetzt auf die 1 Million zugeht, dann bewegt sich da ja gerade ein bisschen was.
Absolut. Also gerade das ist natürlich ein großer Hebel, wenn man von, wie gesagt, ungefähr 300 Supermärkten über 5.000 geht. Das ist natürlich ein riesen Faktor.
Ja, und kriegt ihr noch viele Anfragen von Kundinnen und Kunden, die sagen, bei meinem Supermarkt gibt es das nicht oder in meiner Region gibt es das nicht?
Kriegen wir zum Glück auch noch. Also es gibt ja immer noch viel zu holen, sage ich mal. Ich glaube, mit 5.000 Supermärkten sind wir immer noch nur in einem Bruchteil vom ganzen deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind das ja über 20.000 Point of Sale, die es in Deutschland gibt. Das heißt, wir haben immer noch ziemlich viel Luft nach oben, würde ich sagen. Und zum Glück, und wir freuen uns auch immer, wenn Kunden einerseits Marktleiter tatsächlich ansprechen und sagen, warum die nicht mal Flylisten. Das hilft uns natürlich, weil bei Marktleitern sich das dann auch irgendwann rumspricht. Und andererseits schreiben die uns auch selbst, was auch, wir freuen uns immer sehr, wenn wir sowas hören und versuchen dann unser Bestes, dass wir da auch dann mal dahin kommen.
Cool, dann will ich dich auch gar nicht mehr zu lange aufhalten. Zwei, drei Fragen habe ich allerdings noch. Wir wollen ja in unserer Show auch immer Tipps an junge GründerInnen weitergeben. Was würdest du denn jungen GründerInnen raten, die jetzt auch ein innovatives Produkt im Lebensmittelbereich anbieten wollen?
Gute Frage. Also was würde ich Was würde ich jungen Grün raten? Ich würde sagen, also was mir persönlich wichtig ist, das ist natürlich so ein bisschen eine Geschmackssache, eine persönliche Einstellung, weil ich persönlich finde es natürlich cool, wenn man ein Produkt macht, für das man auch selbst richtig brennt, das man auch selbst richtig cool findet, weil es einfach, also besonders bei uns bin ich für den Verkauf zuständig und man kann ein Produkt natürlich dann am besten verkaufen, wenn man es selbst einfach richtig, richtig gut findet und richtig dafür brennt. Das heißt, mein erster Tipp wäre jetzt mal, echt was zu machen, wo man richtig, richtig Bock drauf hat und jetzt nicht irgendwie rein danach zu gehen, okay, was ist halt schnell, wo gibt es irgendwie eine Nachfrage, ist auch ein fairer Ansatz. Manche finden das auch, also ist auch genauso legitim. Ich persönlich finde es irgendwie cool und glaube eben, dass man noch mehr dafür brennen kann, wenn man es richtig selbst feiert, das Produkt.
Ja. Das war mal so das. Was ist der Haupttreiber bei euch im Gründerteam? Ihr seid ja 3 Co-Founder. Ist es bei euch eher der Aspekt der Tierethik oder eher der Bedarf nach mehr gesundem Protein oder ist es eher der Wunsch, sich pflanzenbasiert zu ernähren? Was ist da euer Treiber?
Das ist eine ganz gute Frage. Bei uns hat sich das so ein bisschen gewandelt, ehrlich gesagt. Also wir haben begonnen mit einem sehr starken Gesundheitsfokus und hatten am Anfang immer so, haben eigentlich das Ganze gegründet, auch weil wir selbst uns pflanzlich ernähren und gemerkt haben, es ist jetzt gar nicht so einfach, sich mit pflanzlichen Alternativen dann auch wirklich gesund zu ernähren, weil viele der Alternativen eben sind entweder viel Carbs oder kein Protein haben etc. Das heißt, wir kamen eigentlich sehr von diesem Gesundheitsaspekt und je mehr wir uns dann damit auseinandergesetzt haben mit den Themen wie Nachhaltigkeit, mit Tierethik, desto wichtiger ist es uns geworden. Also wenn man ein bisschen drüber recherchiert, wird einem dann erst klar, wie groß eigentlich der Einfluss von Lebensmitteln auf die Umwelt zum Beispiel ist. Wenn man sich dann mal ein paar Dokumentationen anschaut, ich weiß nicht, wie Game Changers oder so, da sieht man dann auch mal, was das, also wie gesagt, was das für Umwelt und Tier für einen krassen, krassen Einfluss hat. Und bei uns ist das jetzt dadurch
direkt zu Anfang ja auch relativ stark verdeutlicht. Wessen Idee war das, die Kuh mitzubringen?
Die Kuh mitzubringen, das war ehrlich gesagt so eine Mischung, die hat sich irgendwie in der Diskussion auch so mit dem Sender irgendwie ergeben. Okay. War jetzt geht nicht nur auf unsere Kappe, sondern da hat auch so der Sender natürlich einen kleinen Anschluss gehabt.
Inszeniert für TV, das ist klar, da können die einem helfen und haben auch so ein paar eigene Ideen, ja, logisch.
Ja, genau, die wissen natürlich auch, was funktioniert. Ja, wir waren am Anfang so, waren wir uns nicht sicher, ob das so was ist, was wir machen wollen, aber im Endeffekt ist es dann natürlich ein bisschen Entertainment-Faktor dabei und deswegen war es dann auch, glaube ich, okay, das zu machen.
Genau, am Anfang haben Matthias und ich uns hier angeguckt und haben gedacht, oh Gott, jetzt will Judith über die Kuh reden, die soll auch über die Erbse reden. Und haben das so ein bisschen halt gesehen, aber letztlich hat es das ja nochmal total gut den Aspekt des Tierwohls auch hervorgehoben. Genau. Alles klar, aktuell habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, den Fokus konkret auf Vertrieb in Deutschland. Gibt es denn schon Pläne, das Produkt international anzubieten oder haben sich da schon Leute gemeldet, die ein Interesse dran haben?
Also wir haben bisher, sage ich mal, das Ganze international nur passiv gemacht. Das heißt, wir haben ein paar Anfragen von Distributeuren bekommen, die unser Produkt auch in andere Länder bringen wollten und schauen uns da jetzt ein bisschen um, beginnen vielleicht mit dem einen oder anderen Distributeur auch zusammenzuarbeiten. Aber was wir selbst eigentlich machen wollen, dass wir eher sehr fokussiert uns vielleicht 1 oder 2 Länder aussuchen, die wir dann wirklich aktiver angehen. Also wir wollen uns nicht verzetteln, wir sind ein kleines Unternehmen, wir glauben nicht, dass wir alle europäischen Märkte irgendwie gleichzeitig angehen können, aber was uns eben schon interessiert, ist zu sagen, ein Markt, der strategisch gut passt, dass man da dann wirklich aktiv auch ein bisschen was in Investment in die Hand nimmt und da reingeht und das ein bisschen aktiver angeht.
Ja, oh, tolle Überleitung. Du hast jetzt das Wort Investment und Internationalisierung erwähnt. In der Show haben die Löwen alle hart abgeblockt, weil sie gesagt haben, die von euch aufgerufene Bewertung sei zu hoch. Ihr seid ja auch in die Show reingegangen wahrscheinlich, in dem Wissen, welche Bewertungen ungefähr gezahlt werden in der Höhle der Löwen und wie die Löwen reagieren würden. Trotzdem haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen recherchiert und haben gesehen, dass es auch ein Unternehmen in den USA gibt, die heißen Ripple, die machen auch einen Erbsenproteindrink. Die sind zuletzt mit einer Series D über 15 Millionen US-Dollar bewertet worden. Insgesamt sind jetzt 145 Millionen US-Dollar da reingeflossen, unter anderem von Goldman Sachs, der Investmentbank, von GV, das ist ein Silicon Valley Fund. Die haben einige IPOs gemacht mit Uber, mit Slack, mit Lemonade, mit One Medical, also wirklich große Nummern. Und dann mit Prelude Ventures. Und Prelude ist ein Low Carbon und ein Climate Impact Investor. Und das heißt, die Bewertung jetzt nach den letzten Runden liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 250 und 500 Millionen US-Dollar, soweit ich das Outside-In beurteilen kann. Habt ihr über diesen Aspekt von der Zukunftsträchtigkeit des Marktes und auch von der Performance, wie das Produkt in den USA angenommen wird, eigentlich gesprochen? Und ja, also wie denkst du, sollten unsere Hörerinnen und Hörer das Thema einschätzen?
Ja, ja. Ja, ist eine spannende Frage. Also grundsätzlich, genau, wir haben uns natürlich im Vorfeld ein bisschen damit auseinandergesetzt und haben auch, uns war es auch bewusst, dass die Löwen üblicherweise relativ, ich sag mal, niedrige Bewertungen gewohnt sind. Man muss eben dazu sagen, wir kamen auch mit einer Ausgangssituation rein in die Höhle, dass wir nicht gerade dringend Funding brauchten. Das heißt, wir waren auch ein bisschen, ich sag mal, in dieser komfortablen Situation, dass wir sagen konnten, wir wollen jetzt nicht zu jedem Preis einen Deal machen. Es gab dann natürlich Diskussionen zur Funding, also zur Valuation-Höhe. Wir haben natürlich auch über die Marktgröße gesprochen, haben irgendwie über darüber gesprochen, wie groß der Markt in den USA schon ist. Aber die Löwen lassen sich ja meistens.
Wer war der Löwe oder die Löwin, die da am besten informiert war oder die smartesten Fragen gestellt hat?
Ich glaube, zu dem Thema haben wir am meisten eigentlich mit Ralf Dümmel gesprochen. Allerdings, wie das ja oft auch bekannt ist, und das kam ja auch kurz vor in der Sendung, lassen sich die Löwen ja meistens mit Marktgröße nicht besonders beeindrucken, was ja auch irgendwo ein fairer Punkt ist. Aber ja, nichtsdestotrotz war uns natürlich bewusst, dass das Ganze ein großes Thema ist, dass eben auch in den USA ein Competitor da schon zu sehr hohen Bewertungen gerast hat und in der Kombination damit, dass wir eben nicht gerade mit dem Rücken zur Wand standen und unbedingt raisen mussten, sind wir da dann auch natürlich, ich sag mal, relativ, haben wir nicht so viel Spielraum gegeben, was jetzt vielleicht für Zuseher auch ein bisschen, ich sag mal, ja, ich weiß nicht, arrogant oder wie auch immer möglicherweise ausgesehen hat. Aber man muss dazu sagen,
das Wachstum, was ihr jetzt gesehen habt, da verdient ihr ja auch Geld. Also es kommt ja, oder sagen wir mal so, ihr generiert ja auch Einnahmen. Das heißt, es kommt Cashflow in die Firma. Dadurch verlängert sich die Runway des Unternehmens. Und wenn ihr dann seht, dass es in den USA Mitbewerber gibt, die irgendwo zwischen 250 und 500 Millionen US-Dollar bewertet sind, natürlich in einer anderen Wachstumsphase, in all fairness, ja, dann ist die Diskussion natürlich da auch, oder sind diese Argumente auf eurer Seite. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass so ein Löweninvestment ja in der Regel nicht nur Cash ist, sondern die teilweise auch wirklich helfen können. Also Ralf Dümmel hätte wahrscheinlich es auch geschafft, euch den Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel zu bringen. Aber man muss ja auch sehen, ihr habt es ganz ohne Ralf und ganz ohne Löwen geschafft, jetzt in 5000 Filialen zu sein. Also und da denke ich, das zeigt ja auch, dass es nicht immer nur mit einem Löwendeal funktionieren kann.
Ja, genau. Ich meine, das wussten wir ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt der Ausstellung noch nicht. Das heißt, wir haben natürlich ein bisschen da auch gegambelt, dass wir das auch selbst schaffen. Und ja, glücklicherweise waren wir dann, wie gesagt, so ein bisschen zum richtigen Zeit, am richtigen Ort und haben da auch so eine ziemlich gute Distribution zusammenbekommen, was jetzt dann auch vom Timing natürlich super mit der Ausstrahlung zusammengepasst hat.
Ja, wobei das natürlich auch ein ganz wichtiges Learning für Gründerinnen und Gründer ist, wenn ich in der Höhle der Löwen dann weiß, ich werde ausgestrahlt, dann muss ich zwischen dem Aufnahmetermin und dem Ausstrahlungstermin einfach volle Möhre Vollgas geben, dass ja, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung mein Produkt dann wirklich in den Regalen liegt oder die App funktioniert oder die Website rund läuft oder was auch immer mein Produkt eben ist.
Ja, genau.
Ja, danke für die Insights, Niklas. Letzte Frage, gibt es denn neue Produkte, auf die sich eure Fans schon freuen können oder arbeitet ihr schon an der nächsten Produktalternative?
Ja, tatsächlich. Also wir arbeiten konkret eigentlich an zwei Dingen. Zum einen ist es, was wir zuerst auf den Markt bringen werden, ist ein Ready-to-Drink-Protein-Drink, also quasi so ein Snacking-Drink für den To-Go-Bereich. Wir sagen auch so, ich sag mal, die vegane Müllermilch mit viel Protein. Da haben wir jetzt schon mal eine Schokolade-Version fest produziert und werden auch schon in den nächsten Monaten mal beginnen, die über unseren Online-Store zu verkaufen. Und wollen dann im Halbjahr, im ersten Halbjahr 2021, wollen wir den dann auch im Einzelhandel starten. Und zum anderen arbeiten wir an dem Joghurt und dem Quark. Da machen wir schon erste Prototypen und sind da dran, auch eine eigene Proteinkultur zu entwickeln und wollen damit eben auch wiederum auf Erbsenprotein basierend einen Joghurt und einen Quark entwickeln und auf den Markt bringen.
Und alles komplett ohne Tierprodukte, korrekt?
Genau, klar. Alles immer natürlich komplett ohne Tierprodukte.
Ihr macht einen Joghurt, ihr macht einen Quark, ihr macht Ready-to-Drink in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Können sich die Leute auf eurer Website für einen E-Mail-Newsletter anmelden oder so, wenn sie da Infos haben wollen?
Absolut. Auf unserer Website gibt es eine Anmeldung zum Newsletter. Da freuen wir uns natürlich und da können wir euch am Laufenden halten, was gerade so Neues gibt bei uns.
Cool. Danke, Niklas, fürs Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, ihr habt wahnsinnig viel zu tun. Dann wünsche ich euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Danke, Janis. Danke dir.
Das war auch schon der erste Löwengeflüster Deep Dive Doppelpack. Vielen Dank an Jenny und Niklas und danke auch an Janis, dass er es so schnell auf die Beine gestellt hat. Mein Name ist Matthias. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Abonniert uns gerne auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder wo ihr den Podcast sonst so findet. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns an podcast@löwengeflüster.de. Das ist Löwengeflüster mit OE und UE. Danke euch.